Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Den Gottesdienst wird halten Herr Pfarrer Michael Sarembe. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Auch ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Ich möchte Sie grüßen mit einem Wort aus Psalm 27, das Thema unseres Gottesdienstes schon anschlagen soll. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das Thema unseres Gottesdienstes heute heißt, bei Jesus geborgen. Was das für uns bedeutet. Aber jetzt wollen wir miteinander mit einem fröhlichen Morgenloblied beginnen. Das Lied Nummer 451, mein Erstgefühl sei Preis und Dank. Die Strophen 1 bis 5. 451, 1 bis 5. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du unser auferstandener und erhöhter Herr und Gott. Wir danken dir, dass wir heute Morgen zu dir kommen dürfen. Unsere Zuflucht nehmen bei dir. Lieber Herr, es ist uns leid, wo wir dich und deinen Willen vergessen haben in der vergangenen Woche. Herr, wir danken dir, dass du mit deinem Erbarmen heute auf uns zukommst. Und so kommen wir jetzt zu dir und bitten dich, lieber Herr, dass du uns einschließt in deine Gegenwart, dass du uns beschenkst mit deinem Wort. Rede zu uns, Herr, denn davon leben wir. Du siehst alles, was uns bewegt, an Schuld, an Not und Angst. Und wir wollen das jetzt in der Stille vor dir ausbreiten und bitten dich, Herr, mach uns frei, auf dich zu hören. Wir beten in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Als Schriftlesung hören wir auf eines der Worte des Apostels Paulus, das für viele ein Lieblingswort aus dem Neuen Testament ist, wo es um die Geborgenheit bei Jesus geht, aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 folgende. Das ist in den ausgelegten Bibeln auf der Seite 187 im Neuen Testament. Römer 8, 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und nun wollen wir wieder miteinander singen vom Lied 361, Befiehl du deine Wege, die Strophen 1 bis 4. Liebe Freunde, ein Ausleger hat einmal gesagt, die Evangelien im Neuen Testament seien Passionsberichte mit langem Vorspann. Ich möchte das gern noch erweitern. Die ganze Bibel ist ein einziges großes Passionsbuch Gottes. Und das aus zwei Gründen. Wenn jemand ein Hobby hat, das seine ganze Freizeit erfüllt, also wenn jemand zum Beispiel wie verrückt Telefonkarten sammelt, dann ist das ein leidenschaftlicher Telefonkartensammler, ein Telefonkartensammler aus Passion. Die Bibel ist das Passionsbuch Gottes, weil sie von der ersten bis zur letzten Seite voll ist. Von der einen großen Leidenschaft Gottes, durch die er umgetrieben ist. Seine Liebe zu uns. Und die Bibel ist wie eine einzige Kette von Liebesbeweisen aneinandergereiht. Immer wieder tritt Gott den Beweis seiner Liebe an. Das fängt schon mit der Schöpfung an. Gott schafft sich Menschen. Warum? Weil er jemandem seine Liebe schenken möchte. Und weil er jemandem die Möglichkeit geben möchte, diese Liebe wiederzuspiegeln, zu antworten, wiederzulieben. Er erwählt sich ein Volk, weil er an diesem schwachen, einfachen Volk seine Liebe demonstrieren will. Weil er Menschen überschütten will mit seiner Freundlichkeit. David muss über Gott sagen, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Oder Jesaja sagt, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und dann schließlich der eine große und letzte unüberbietbare Liebesbeweis Gottes, auf den alles zuläuft, die ganze Bibel. Das Kreuz Jesu. Da reißt Gott sich seinen Sohn vom Herzen und lässt ihn an unserer Stelle am Kreuz zugrunde gehen. Eine größere Liebe gibt es nicht. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist also der erste Grund, weshalb ich die Bibel das große Passionsbuch Gottes nennen möchte. Gott geht uns nach mit leidenschaftlicher Liebe, mit Liebe, die bis zum Äußersten geht. Und dann der andere Grund, weil die Bibel immer wieder vom Leiden spricht. Spricht davon, dass Menschen untereinander zu leiden haben, von Bosheit, Ungerechtigkeit und Falschheit. Spricht davon, dass die ganze Schöpfung darunter leidet, dass wir Menschen von unserem Schöpfer getrennt sind und dass die Schöpfung sich danach sehnt, dass Gott der Sündengeschichte unserer Welt endlich ein Ende bereitet und sein Reich aufrichtet. Und die Bibel spricht immer wieder vom Leiden Jesu. Und das aber bitteschön nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Vielfach. Das Alte Testament hat eine Fülle von Bildern und prophetischen Zeichenhandlungen, die nur auf Jesus hindeuten und auf sein Leiden und Sterben. Die Fälle, die Gott für Adam und Eva macht, als sie aus dem Paradies vertrieben worden sind. Ein Tier musste sein Leben lassen dafür. Blut musste fließen. Oder der gesamte Opferkult im Alten Testament. Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll. Deinen Sohn, den du lieb hast, sagt Gott. Wir könnten uns jetzt noch Stunden hier aufhalten. Und eines dieser Vorbilder auf das Kreuz Jesu möchte ich heute in den Mittelpunkt der Predigt stellen. Die Freistätte in Israel. Lese dazu aus dem vierten Buch Mose im Kapitel 35, nicht die Strophen, sondern die Verse 9 bis 15. Das steht in Ihrer Bibel auf der Seite 183 im Alten Testament. 4. Mose 35, Verse 9 bis 15. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wenn ihr über den Jordan ins Land Kanaan kommt, sollt ihr Städte auswählen, dass sie für euch Freistädte seien, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Und es sollen unter euch diese Städte eine Zuflucht sein vor dem Bluträcher, dass der nicht sterben muss, der einen Totschlag getan hat, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Und die Städte, die ihr zu Freistädten bestimmt, sollen 6 sein. 3 sollt ihr bestimmen diesseits des Jordans und 3 im Lande Kanaan. Diese Zahl 6 und die Anordnung der Städte deshalb, damit von jedem Punkt im Lande Israel eine Freistadt etwa gleich schnell erreichbar war. Chancengleichheit. Das sind die 6 Freistädte für die Israeliten und für die Fremdlinge und die Beisassen unter euch, damit dahin fliehen kann, wer einen Totschlag getan hat aus Versehen. Ein erster Punkt dazu, ein verhängnisvoller Fehler. Ein verhängnisvoller Fehler. Versetzen Sie sich mit mir zusammen etwa 3000 Jahre zurück. Wir sind in Israel unterwegs, in einem malerischen Tal. Vor uns liegen die Berge Ebal und Garizim. Neben uns Ölbäume, traumhaft schön. Ein Stück weit vor uns macht uns ein Grenzstein darauf aufmerksam, dass wir uns auf die Gemarkung Sichem zubewegen. Wir sind noch nicht ganz da, da rennt plötzlich ein junger Mann an uns vorbei. Auf die Frage, wohin er denn wolle, antwortet er nur: Nach Sichem, zur Freistadt. Es gab zu jener Zeit im Volk Israel eine grausame Sitte. Der nächste Verwandte eines Ermordeten oder Getöteten hatte die Pflicht, den Mörder des Verstorbenen zu suchen und nicht zu ruhen, bis er ihn zur Strecke gebracht hatte und ebenfalls getötet hatte. Gott ließ den Israeliten diese Sitte, aber er befahl den Israeliten, sogenannte Freistädte einzurichten. Und in diese Freistädte sollten Unschuldige fliehen können. Denn es kommt ja auch vor, dass jemand durch irgendein dummes Missgeschick zu Tode kommt. Dort sollten sie sicher sein bis zu einem gerechten Gerichtsverfahren. Da ist eine Truppe von Männern bei Holzfällarbeiten beschäftigt. Da wird hart gearbeitet. Plötzlich löst sich das Eisen vom Holz der Axt. Es fliegt los, trifft einen Arbeiter am Kopf und der sackt tot zu Boden. Alle Arbeiter springen dazu. Und derjenige, der das verursacht hat, sieht, dass er den Tod eines Menschen verursacht hat. Er springt auf und rennt los. Er rennt so schnell er kann, so schnell ihn die Beine tragen, bis zur totalen Erschöpfung. Dann passiert er den Grenzstein und bricht zusammen. Aber er ist gerettet. Denn er ist ja in der Freistadt. Wir lächeln heute vielleicht über so etwas wie Blutschuld. Denn bei uns ist man eher so auf dem Trichter, dass man sagt, ja gut, wollen wir mal sehen, auf den Prozess lasse ich schon ankommen. Und bei uns droht einem ja höchstens eine Haftstrafe. Gott gegenüber Und dem Zorn Gottes gegenüber wird heute ähnlich gedacht. Wer ist Gott denn schon noch? Bestenfalls ein Lückenbüßer. So ein Platzhalter für die religiöse Lücke, die ich eben in meinem Leben habe. Und man braucht ja schließlich ein Stück Religion für sein Leben. Aber ansonsten ist Gott eben der senile alte Hampelmann, der zu meinem Leben nichts zu sagen hat. Was für eine tödliche Täuschung. Wir stolpern so nach unserem eigenen Gusto durchs Leben und merken gar nicht, dass uns das Gesetz Gottes auf den Fersen ist. Wir lachen ja manchmal so über die kleinen Kinder, die in die Ecke stehen und sich die Hände vor die Augen halten und sagen, ich sehe dich nicht und du siehst mich auch nicht. Aber diese Haltung ist Gott gegenüber erschreckend weit verbreitet. Ich kümmere mich nicht um ihn und dann kann es ihn ja auch nicht geben. Was für eine tödliche Täuschung. Wissen wir es noch, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Haben wir da noch eine Ahnung davon, dass Gott ein eifernder, heiliger Gott ist, der Sünde sieht und straft? Es mag sein, dass wir Gott nicht beachten, aber das Gesetz ist ein unerbittlicher Buchführer. Wenn wir den Mann, der da nach Sichem geflohen ist, fragen würden, warum er das tut, dann würde er sagen, meine Schuld treibt mich. Wieder sowas, was nicht in unsere Zeit passt. Aber ich bin je länger, je mehr der Überzeugung, dass es noch nie eine Zeit gegeben hat, die für die Bibel passend gewesen wäre. Meine Schuld treibt mich. Das passt nicht in unsere Zeit. Über Schuld spricht man nicht. Man hat sie nicht. Schuld haben, wenn dann die anderen. Es wird heute in Managerseminaren zum Beispiel beim Thema Menschenführung nicht mehr über Schuld gesprochen. Man spricht über Fehler. Wenn man über Schuld spricht, dann hemmt das das Arbeitsklima. Das legt einen Menschen so fest. Das klingt so endgültig. Aber genau das ist das Problem mit der Schuld. Sie ist endgültig. Sie wird zu einem gültigen Teil unserer Person bis zum Ende unseres Lebens. Endgültig. Und es gibt nur einen Ort in dieser Welt, an dem diese Schuld in alle Ewigkeit rechtsgültig aus meinem Leben getilgt werden kann. Und das ist die große Freistatt Gottes für Sünder, das Kreuz Jesu. Aber wie so oft im Alten Testament sind die Bilder, die auf Jesus vorausdeuten, wie Schatten, die von einem großartigen Bild geworfen werden. Man kann die Umrisse erkennen, aber das Eigentliche ist noch viel herrlicher. Zu den Freistädten in Israel durfte einer fliehen, der aus Versehen einen anderen erschlagen hatte. Aber zum Kreuz Jesu darf ich kommen, obwohl ich genau weiß, dass ich wider besseres Wissen gehandelt habe. Es wird ja keiner von uns aus Zufall schuldig. Es kann niemand sagen, oh weia, jetzt habe ich gesündigt und habe es überhaupt nicht gemerkt. Keiner von uns sündigt per Zufall. Wir sind Sünder. Und deshalb sündigen wir. Aber eben weil das so ist, darf ich zu Jesus kommen. Obwohl das kein Zufall ist, dass ich schuldig geworden bin. Das Kreuz Jesu ist die Freistatt für Sünder, für Menschen, die das gerechte Verdammungsurteil Gottes verdient haben. Zweitens, sind sie schon da? Ich muss Ihnen an diesem Punkt einfach diese persönliche Frage stellen. Sind Sie schon da? Sind Sie mit Ihrer ganz persönlichen Schuld schon bei Jesus angekommen? Oder schleppen Sie sie immer noch mit sich herum? Es gibt ja die verschiedensten Arten, mit Schuld umzugehen. Die beliebteste ist die, dass man wartet, bis Gras drüber gewachsen ist. Nur das Problem ist, dass wir so nicht mit unserer Schuld fertig werden. Außerdem kommt in gewisser Zeit garantiert irgendein Rindviech und frisst das Gras runter. Der Mann, der zur Freistatt geflüchtet ist, war nicht so dumm zu warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Er ist um sein Leben gelaufen. Er hat gewusst, meine Schuld holt mich ein, garantiert. Er hat sich nicht um die Schuld der anderen gekümmert. Er hat nicht gefragt, wer denn dieses Metallteil falsch an der Axt montiert hat. Sondern er ist gelaufen, was die Beine hergaben. Zwischen diesem Totschläger und uns gibt es nämlich eine grausame Parallele. Der Totschläger hat gewusst, dass er sein Leben verwirkt hat. Wenn er den Blutschuldigern in die Hände fällt, dann ist sein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Die Auswirkung der Sünde ist heute genau die gleiche. In dem Augenblick, in dem ich sündige, habe ich mein Leben verwirkt. Ich habe mit meinem Leben gespielt und verloren. Und zwar nicht vor irgendwem, sondern vor dem höchsten Richter, vor Gott selbst. Und deswegen muss ich Ihnen einfach diese persönliche Frage stellen, sind Sie schon da? In dieser Freistatt? Sind Sie schon angekommen unterm Kreuz Jesu? Haben Sie ihm das schon gesagt, was Ihnen das Gewissen zermartert, was Sie nicht schlafen lässt? Haben Sie ihm das schon erzählt, weswegen Sie nicht mehr in den Spiegel schauen wollen? Sind Sie schon losgeworden? Stehen Sie schon auf Vergebungsboden? Ich möchte Ihnen Mut machen, tun Sie es doch heute. Gehen Sie zu Jesus und schämen Sie sich nicht, das vor ihm auszusprechen, was Sie belastet. Und wenn Sie es alleine nicht schaffen, es sind genügend Menschen hier, die Hilfestellung leisten können. Aber lassen Sie diesen Tag nicht vergehen, ohne das, was Sie verfolgt, loszuwerden. Nun drittens, Gott sei Dank, hier hinkt das Bild. Gott sei Dank, hier hinkt das Bild. Der Mann, der da in die Freistatt geflohen ist, wartet auf ein faires Verfahren. Jetzt kommt der große Unterschied. Wer zu Jesus flüchtet, der geht dahin, wo das Gericht schon stattgefunden hat. Nochmal. Wer zu Jesus flüchtet, der geht dahin, wo das Gericht schon stattgefunden hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, sondern er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden und nicht nur für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Sie müssen keine ewigen Strecken zurücklegen. Die Freistatt Gottes ist nur ein Gebet weit entfernt. Wer zur Freistatt Gottes Zuflucht nimmt, den kann niemand mehr angreifen. Wer seine Schuld zu Jesus bringt, der ist sicher vor dem Zorn Gottes, vor dem Gericht, vor dem Teufel und sogar vor seinem eigenen Herzen. Meine Schuld und diese Welt mag mit tausend Klammern an mir zerren und mich halten wollen, sie hat kein Recht dazu. Denn ich befinde mich in der Freistatt, die Gott verordnet hat, unter seinem Kreuz. Martin Luther hat das einmal so formuliert: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir, ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Wer so mit seiner Schuld zu Jesus geht, der steht mit seinem Leben auf einem sicheren Fundament. Gott gegenüber und den Menschen und der ganzen Welt gegenüber. Hatte neulich einmal das Vorrecht, mit einem Bruder aus Äthiopien zu sprechen. Äthiopien war lange Zeit von Kommunisten regiert und einer seiner besten Freunde war auch Kommunist gewesen. Er sagte einmal zu ihm: Aidiko, du bist der dümmste Mensch, den ich kenne. Wieso? Ja, als Pastor hast du ja nicht mal eine Altersversorgung. Die äthiopischen Pastoren kennen so etwas nicht. Gibt's keine Rente. Du hast ja nicht meine Altersversorgung. Ich bin in der Partei, ich bin hier gut versorgt. Mir kann keiner was, aber du? Aidiko antwortet ihm nur und sagt: Der Gott, der mich so liebt, dass ich mit meiner Schuld zu ihm kommen kann, der wird auch in den restlichen Bereichen meines Lebens für mich sorgen. Da habe ich keine Angst. Kurze Zeit später wird das Regime gestürzt und dieser kommunistische Parteigänger landet im Gefängnis, weil er mit manchen anderen Parteigenossen so manches Mordkomplott geplant und durchgezogen hatte. Aidiko besucht ihn im Gefängnis und sein Freund sagt zu ihm: Du, ich war der Dumme. Zeig mir doch den Weg zu dem Gott, den du kennst und dem du vertraust. Unter dem Kreuz Jesu werden geplagte und gehetzte Menschen zu fröhlichen und gewissen Gotteskindern. Wer mich von meiner Schuld befreit, der wird auch in allen anderen Bereichen meines Lebens für mich sorgen. Wer mich so liebt, dem kann ich vertrauen wie ein kleines Kind. Amen. Jetzt wollen wir miteinander ein Lied singen, in dem dieses Vertrauen ausgedrückt ist. Es ist in diesem grünen Liederbüchlein, Freut euch mit uns, die Nummer 821. Du bist mein Zufluchtsort. Ich singe erst einmal vor, wer es schon kann, darf gleich mit einstimmen. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, haue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Warte nochmal.
mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, weil ich Angst befällt, treu ich auf dich. Ja, ich trau auf dich und ich sage, ich bin stark in der Kraft.
Sie haben es gemerkt, das ist ein Kanon und wir wollen das jetzt miteinander versuchen. Zwei Gruppen, hier in der Mitte ist die Trennlinie, Gruppe 1, auf meiner linken Seite, die Empore teilt sich ebenfalls, Gruppe 1 und Gruppe 2. Gruppe 2 setzt ein, wenn, wo in der dritten Zeile von unten, in der dritten Notenzeile von unten steht diese 2. Da setzen Sie dann ein. Ich gebe Ihnen ein Zeichen. Gruppe 1 fängt an.
Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, weil ich Angst vertraue, ich auf dich. Du bist mein Zufluchtsort, ich trau auf dich, ich berge mich in die Seite.
Wir wollen miteinander beten. Bitte erheben Sie sich dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich zu unserer Freistatt gemacht hast. Danke, dass du dein Leben am Kreuz für uns gelassen hast. Und dass wir die Freiheit haben können, zu dir zu fliehen. Danke, Herr, dass du niemanden hinausstößt und dass Sünder, Menschen mit belastetem Gewissen, Menschen in Not und Angst bei dir aufgehoben sind. Herr Jesus, wir wollen fröhlich den sicheren Boden betreten und wir bitten dich, hilf uns, in der neuen Woche auf diesem Boden stehen zu bleiben, mutig mit dir vorwärts zu gehen. Du bist unsere Zuflucht für und für. Wir bitten dich besonders für die Kranken und Trauernden und Einsamen. Lass sie erfahren, dass bei dir die Zuflucht ist und hilf ihnen, sich zu bergen bei dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen noch einmal miteinander vom Lied 374, die Strophen 1 bis 3. 374, 1 bis 3.
Folgendes habe ich noch bekannt zu geben. Nächste Woche beginnen wieder nach den Ferien alle Veranstaltungen. Also Seniorenkreis, Bibeltraining, Jugendgruppen. Hinten auf der Brüstung liegt die Übersicht aus. Fast 30 Jahre lang wirkte die Familie Werner als Diakon, Waldheimleiter, Jugendwart und Seelsorger in unserer Gemeinde und haben sie tief geprägt. Wir freuen uns, dass die beiden Eheleute am Samstag um 11 Uhr in unserer Kirche das Fest der goldenen Hochzeit miteinander feiern werden. Und wir wünschen den beiden Gottes reichen Segen für ihren weiteren Lebensweg. Ebenfalls eine Hochzeit, aber keine goldene, sondern der Anfang dieses langen Weges. Aus unserer Gemeinde werden am 13.06. in Rübgarten getraut Markus Strobel aus dem Huckebeinweg 4 und Sabine Jäger aus dem Asenwald. Wir wollen dieses Paar in der Fürbitte begleiten, dass Gott es ihnen schenkt, dass sie ihren gemeinsamen Weg nach seinem Gebot und Verheißung führen können. Die Kinderkirche veranstaltet ihr Sommerfest am 14. Juni. Gleich nach dem Kindergottesdienst gehen die Kinder in den Dobelgarten und die Kinder vom zweiten Kindergottesdienst gehen dann um 11.45 Uhr in den Dobelgarten. Die Eltern sind herzlich zum Dabeisein und zum Mitmachen eingeladen. Jeder bringt sich selbst was zum Grillen mit, für Getränke ist gesorgt. Und jetzt hat Stefan Fett zum Thema Christustag was zu sagen.
Es gibt sogar ein Knicke für Bergsteiger, da habe ich neulich mal drin geblättert und da stand drin, wenn man sich über 1500 Meter begegnet, darf man sich duzen. Da steht auch drin, wenn man gar nicht weiß, wie man sich begrüßen soll, ob nur mit Grüezi oder Salü oder Servus, ist man mit einem Servus ganz gut bedient und Servus heißt ja, ich diene dir. Und wir wollen Ihnen am kommenden Donnerstag Gelegenheit geben zum Dienen. Wir suchen nämlich noch händeringend nach Ordnern. Wir erwarten auf dem Christustag zwischen 15.000 und 20.000 Teilnehmer und da brauchen wir mindestens 150 Ordner. Wir haben aber erst so circa 120 und wir brauchen noch welche. Deshalb unsere herzliche Bitte, der Klaus Daniels und ich, wir werden nachher in der Pause unter der Empore stehen und einen Zettel in der Hand haben, wo man sich eintragen kann, wo man auch noch rückfragen kann. Ordnen heißt nicht, dass man den ganzen Tag nur mit Organisieren beschäftigt ist. Man kann sich selbstverständlich auch, soweit es möglich ist, sich in die Veranstaltung mit hineinsetzen und auch mit zuhören. Aber es wäre ganz arg lieb von Ihnen, wenn sich der eine oder andere, ob jung oder alt, sich noch bereit erklären könnte, am kommenden Donnerstag, am 11. Juni auf dem Killesberg von 8 bis 16.30 Uhr circa einen Ordnerdienst zu übernehmen. Wir stehen nachher unter der Empore. Vielen Dank.
Aus unserer Gemeinde arbeitet das Ehepaar Lamparter in Aalst in Belgien. Seit der Unterdrückung des Evangeliums in der Reformation ist die Bibel nicht sehr weit verbreitet in diesem Land. Und wir wollen heute mit unserem Gottesdienstopfer hinter dieser wichtigen Arbeit stehen. Die Familie Lamparter in Aalst in Belgien. Und nun wollen wir unter dem Segen Gottes in diese neue Woche gehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.